Und in diesen Sheltern liegen immer noch so kleine Bücher, in denen man kleine Nachrichten hinterlassen kann. Manchmal schreiben Leute da einen ganzen Roman, manchmal zeichnen Leute irgendwas, manchmal sind es irgendwelche witzigen Sachen, manchmal schreibt man auch nur, hey, Grüße gehen raus, und dann schreibt man seinen Namen darunter. So könnte man denjenigen auch nochmal finden oder zumindest verfolgen. Aber ansonsten, ja, man weiß den richtigen Namen nicht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Off the Path Podcasts. Mein Name ist Sebastian Canaves und ich bin dein Host hier. Jede Woche interviewe ich spannende Menschen über ihre Abenteuer. Heute geht es auf eine über 3000 Kilometer lange Wanderreise entlang des legendären Appalachian Trails, einem der bekanntesten Langstreckenwanderwege der Welt. Mein heutiger Gast ist Pia oder Pai, wie sie sich auf dem Trail genannt hat. Was es mit diesem Spitznamen auf sich hat, besprechen wir in dieser Folge. Denn Namen wie Didgeridoo, Salty und Short Shorts werden da unter anderem vorkommen. Sie hat sich diesen Traum erfüllt und wird uns mitnehmen auf ihren persönlichen Erlebnissen und Abenteuer. Sie erzählt von den Highlights ihrer Wanderung, von den Begegnungen mit den Menschen am Trail, aber auch den Tieren und den Trail Angels, die mit kleinen Gesten den Weg versüßen. Es war das Buch von Bill Bryson, A Walk in the Woods, das Pia auf diese Reise brachte. Und so wird sie uns heute berichten, wie auch für sie der Weg das Ziel wurde und sie am Ende auch ihr eigenes Buch zu dieser Reise geschrieben hat, um andere zu inspirieren. Dieses, beziehungsweise beide, haben wir selbstverständlich in den Shownotes verlinkt. Und mich würde jetzt interessieren, ob für dich eine Weitwanderung wie diese in Frage kommt. Hinterlass doch gerne einen Kommentar, wenn es auf der Plattform, auf der du gerade diese Folge siehst oder hörst, möglich ist. Ich freue mich, von dir zu lesen und wünsche dir viel Spaß mit Pia und den Appalachian Trail. Herzlich willkommen, Pia. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Sebastian.
Ich freue mich über mit dir und über den... Ich spreche es immer falsch aus. Appalachian Trail. Ich nenne es immer im Kopf habe ich es mal ganz anders genannt. 3000 Kilometer von Süd nach Nord oder Nord nach Süd, egal, oder von der Mitte nach oben und dann nach runter. Es gibt viele Wege, ihn zu laufen, aber es sind, glaube ich, 3000 Kilometer, ne?
Ja, genau, ungefähr. Also 2200 Meilen fast, also ein bisschen was über 3000 Kilometer.
Und
wenn man da drüben ist, rechnet man alles in Meilen, da kommt man gar nicht drum rum.
Ist das so? Wechselt man dann quasi sein Rechensystem im Kopf, etwas, was wir ja überhaupt nicht drauf haben? Ich finde dieses 1,6 Kilometer pro Meile, das ist einfach so, also... Ich mag Zahlen, aber ich bin schlecht in Mathe und entsprechend ist es halt einfach so, okay, hä? Warum? Warum jetzt sowieso? Das ist sowieso einmal dahingestellt. Warum müssen die für alles ein eigenes System haben? Fahrenheit, hallo, verstehe ich auch nicht. Aber alles in Meilen, okay.
Ja, im Kopf kriegt man dann irgendwie die Meilen rein und irgendwie, man verliert ja auch ungefähr so ein bisschen das Gefühl wirklich für, ich sag mal, die Distanz, sondern man weiß dann ungefähr, wie lang man halt für eine Meile braucht. Das ist dann egal, wie lang das wirklich ist. Das ist dann halt eine Meile in dem Fall.
Ja. Ich habe ja gerade ganz kurz angesprochen, von Nord nach Süd, Süd nach Nord, von der Mitte hoch und dann wieder runter. Denn darauf wollte ich schon mal einen kleinen Teaser, das hast nämlich du gemacht. Ne? Du hast einfach so, es nennt sich, hast du in deinem Buch geschrieben, Flip-Flop-Wanderer oder wie war der Begriff genau?
Genau, also es gibt für alle möglichen Richtungen Bezeichnungen und die Leute werden auch so quasi genannt. Man ist ein Sobo, das ist jemand, der von Southbound geht, also von Nord Richtung Süd. Dann gibt es den Nobo, das ist der Northbound geht, also von Süd Richtung Nord. Und dann gibt es den Flip-Flopper, der geht einmal mal von Süd nach Nord und einmal mal von Nord nach Süd. Und ich war so ein Alles. Da ich den in in zwei Etappen gegangen bin. Ich habe damals während meinem Studium in den USA 2018 bin ich in meiner Summer Break das erste Mal auf diesen Trail. Ich hatte eigentlich keine Ahnung, dass man das so macht mit diesem Thru-Hiking, also dass man den unbedingt immer ganz geht. Und habe dann angefangen ganz unten im Süden, bin weiter hochmarschiert bis nach Virginia und bin dann noch nach Colorado, weil ich noch einen anderen Staat sehen wollte von den USA und habe dann aber während der Zeit irgendwie gemerkt, man geht das eigentlich auch ganz. Das ist schon auch cool und war dann auch irgendwie angefixt. Und bin dann 4 Jahre später eben wieder zurück mit der Intention, irgendwie den Rest auch noch zu sehen. Und die Erreichbarkeit mit Öffis ist ja in den USA nicht ganz so easy. Deswegen habe ich dann nicht da angefangen, wo ich aufgehört habe, sondern ein bisschen höher, weil das super zu erreichen war. Und bin dann eben wieder northbound gegangen, von ja etwas vor der Hälfte bis eben hoch. Bin dann aber wieder runtergefahren, weil ich hatte noch Zeit. Bin wieder runtergefahren, wieder zu diesem Punkt, kurz vor der Mitte. Und bin dann southbound gegangen.
Die letzten 500 Kilometer quasi, die
diese,
die gefehlt
diese Lücke,
hatten,
die
ne?
ich produziert hatte. Genau. Ja, deswegen war ich irgendwie alles.
Ja, aber du hast jede Meile bist du gelaufen und hast sie gesehen und kannst halt jetzt heute darüber erzählen. Wie bist du ursprünglich darauf aufmerksam geworden, beziehungsweise du hast ja gerade schon gesagt, du warst schon in den USA, du hast dort studiert, du warst im College. Ich glaube, du hast ein Stipendium bekommen, ne? Also so ein Sportstipendium. Läuferin bist du gewesen oder bist.
Genau, also ich war eigentlich immer Handballerin und war nebenher Läuferin. Und dann habe ich eben dieses Stipendium fürs Laufen bekommen am College und bin dann dort, würde ich sagen, eben nur Läuferin geworden und mache das heute noch sehr, sehr gerne. Und genau, und ich war da und ich wusste, ich habe Summer Break und ich wusste, ich nutze die Zeit hier, wenn ich hier bin. Und ich hatte mein Zelt mit und ich hatte meinen Rucksack mit und dachte, ja, irgendwo, ich gehe halt irgendwo wandern. Und dann habe ich einfach ein bisschen im Internet recherchiert, was gibt's hier eigentlich so? Und es gibt sehr, sehr viel. Und dann dachte ich auch eben, was ist von uns ganz gut zu erreichen, von da, wo ich war. Ich wollte eben nicht an die Westküste, das war mir zu weit. Ich war in Missouri. Und dann dachte ich, ach, da Ostküste, da kenne ich mich noch nicht so gut aus, da lass doch mal dahin. Dann habe ich ein Buch gefunden über diesen Weg, habe das gelesen und dachte so, also so ein Roman auch eher. Und dachte, ja, das probiere ich mal. Und dann, ja, habe ich irgendwie meinen Rucksack gepackt und bin dann da hin mit dem Bus, dann noch so eine Mitfahrgelegenheit, es war ein bisschen wild. Und ja, bin dann da einfach losmarschiert und dachte, ich ja, habe 40 Tage und guck mal, wie weit ich komme.
40 Tage ist auch der Rekord, den jemand am Stück den Appalachian Trail gelaufen ist, ne? Ich glaube 42 ist es ganz genau.
Nee, ist dieses Jahr gebrochen worden und es sind, meine ich, nur noch 40.
Ne? Ah, okay, krass. Also ist nochmal jemand.
Tara Doucher.
Okay, von der Frau.
Dieses Jahr das Ding gelaufen, ja.
Mega, mega. Ich glaube, vorher war es ein Mann. Sehr cool. Und du hast ja gerade gesagt, du wolltest halt auf der Ostküste, es gibt ja so viele Hikes, Thru-Hikes, lange Hikes in den USA, die halt quasi das Land von Nord nach Süd oder Süd nach Nord durchqueren, ACT, PCT, Appalachian, ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Ich habe ein paar Leute hier schon zu Gast gehabt. Was genau in diesem Buch, das du gelesen hast, hat dich dazu überzeugt, also das zu machen? Erinnerst du dich noch daran, was die Motivation war oder die Inspiration?
Nee, ich glaube nicht genau. Also was mich immer gereizt hat, war auf jeden Fall der viele Wald. Das, was viele vielleicht eher abschreckt. Mich hat das irgendwie gereizt.
Aber hast du vorher schon großartig Erfahrung gehabt mit dem Wandern? Also du bist Läuferin, also du bist schon immer viel irgendwie unterwegs gewesen und auch körperlich betätigt, aber es ist ja nochmal was anderes, einen Marathon zu laufen, als irgendwie, weiß ich nicht, deine 40 Kilometer am Stück zu wandern oder halt mehr. Es gibt ja viele Challenges, die halt irgendwie auch mal so 70, 80 am Tag sein können. Aber es ist nochmal was anderes, halt auf Trails unterwegs zu sein. War das etwas, was für dich anders dann irgendwie war?
Also ich bin schon immer am liebsten im Wald gelaufen, also irgendwo auf Trails gelaufen, das auf jeden Fall schon. Klar, körperlich die Fitness so, das habe ich. Und andererseits ist natürlich kommen da noch tausend andere Dinge hinzu, wenn man wandert und einen Rucksack auf dem Rücken hat und sein Essen rumtragen muss und Wasser filtern und so weiter. Da hatte ich noch nicht super viel Erfahrung. Also ich war in Schweden mal vorher, da 2 Jahre davor, und bin da quasi das erste Mal so eine Fernwanderung, sage ich mal, gegangen und fand das irgendwie toll. Ich weiß nicht, ich habe mich da irgendwie direkt wohlgefühlt, war irgendwie sehr happy, auch wenn ich viele Dinge auch da noch völlig chaotisch gemacht habe und auch immer noch tue, glaube ich. Aber irgendwo habe ich da so eine ganz Grundzufriedenheit gespürt immer. Und und deswegen habe ich einfach mal gedacht, ja, probierst du da halt mal.
Und dann hast du deine Sachen gepackt. Du bist relativ leicht unterwegs gewesen, ne? Du hast einen sehr, sehr kleinen Rucksack gehabt.
Ich habe einen kleinen Rucksack, so leicht ist er nicht.
Okay, weil du hattest viel dabei und du hast halt eben nicht, wie viele andere auch, dein letztes Ersparnis in die super leichten Sachen gesteckt, sondern du hast einfach das genommen, was du hattest, ne? Also es gibt ja wirklich Ultra-Light-Wanderer, es gibt ja Zelte, die irgendwie nur, weiß ich nicht, 150 Gramm oder 200 Gramm wiegen. Du hast aber ein Zweimann-Zelt dabei gehabt, ein normales Zweimann-Zelt dabei gehabt, das irgendwie so wahrscheinlich irgendwie so, ich würde jetzt mal raten, 600 bis 800 Gramm gewogen hat. Und also auf diese Unterschiede hast du, oder mehr. Und auf diese Unterschiede hast du halt eben nicht geachtet. Du hast 40 Liter, glaube ich. Du hast einen 40 Liter Rucksack gehabt. 30, noch kleiner. Mhm. Aber diese 30 Liter hast du das Volumen hast du ausgenutzt. Leicht war der halt eben auch nicht, weil Essen muss man immer für eine Woche mehr oder weniger dabei haben, ne?
Genau, ja. Und mein Zelt hängt dann oben so dran. Also das ist gar nicht im Rucksack, das kriege ich gar nicht rein. Ja. Aber das hat den Vorteil, wenn das nass ist, dass man das dann nicht irgendwie zwischen seinen Sachen hat. Ja. Deswegen hängt das immer oben drauf. Ja.
Wie sah deine Vorbereitung darauf aus? Also du hast dieses Buch gelesen, weil das dich inspiriert hat. Aber gab es eine Vorbereitung?
Also dann habe ich mir natürlich schon irgendwie angeguckt, was braucht man da so? Was nimmt man da so mit? Und dann habe ich das eingepackt damals. Damals war ich auch noch mit einem größeren Rucksack unterwegs. Damals habe ich auch nach einer Woche einige Sachen wieder nach Hause geschickt, weil ich gemerkt habe, nee, mir ist es echt zu schwer und das brauche ich auch nicht. Und und ich glaube, dann bin ich so mit jedem Mal, bei dem ich unterwegs war, irgendwie besser geworden, zu wissen, was brauche ich genau, was ist bei mir wichtig, weil jeder hat ja so seine Eigenarten, was er da am liebsten dabei hat und was er sagt, das brauche ich nicht, das ist Luxus und und da hat jeder dann so eine andere Meinung und am Anfang ist man da so ein bisschen so, oh, der sagt das und der sagt dies und der sagt das und ja, und irgendwann findet man dann so seins, was man am besten dabei hat und dann wird es einfach, dann weiß man einfach immer, wie man packen muss.
Was ist das? Was hat man dabei? Also wir haben einmal das Zelt angesprochen. Also du hast jetzt ein Zweimann-Zelt dabei gehabt.
Deine Matratze ist gut.
Ja,
genau. Ich liebe dieses Zweimann-Zelt. Ich habe das damals gekauft, vor diesem Schwedenurlaub. Und der Mann in dem Laden zeigte mir so einen Ein-Mann-Schlauch. Und ich ging da rein und dachte so, ne, das ist ja grausam. Kann ich ja nichts anderes machen als so wie so ein Würstchen da drin liegen. Und dann hat er mir dieses Zelt gezeigt, dieses Zweimann-Zelt, und ich habe gesagt, ja, da habe ich gar nicht auf Gewicht geguckt und ich fühlte mich da drin wohl und dann habe ich das genommen. So. genau, also dieses Zelt, dann eine Matratze, möglichst eine ohne Loch, dann ein Schlafsack.
Das auch nicht den Ultra-High-Tech Schlafsack, sondern du hast einen Schlafsack
ich hatte meinen
aus deiner Kindheit.
Dabei. Ja. Ich bin nicht so groß, ich bin auch nicht so viel gewachsen, seit ich Kind war, deswegen passe ich da halt noch rein. Genau. Und dann irgendwie Klamotten, so ein bisschen was. Also irgendwie noch ein Langarm-Shirt. Und dann ein zweites Set, falls mal alles wirklich nass ist oder man mal waschen möchte. Dann habe ich immer eine Sache fürs zum Schlafen dabei. Also irgendwie eine, ja, so eine Leggings, irgendwie ein T-Shirt und Wollsocken, das ist das Geilste. Da bleiben die Füße immer warm und trocken. Genau, ja. Das einmal zum Wechseln. Und dann so ein bisschen Kleinkram, so ein bisschen Hygienekram, so ein Taschenmesser und Campschuhe, also irgendwie so Flipflops, sowas.
Du hast, glaube ich, auch, das braucht man ja in den USA ja auch zum Wandern, Sprichwort Bären. Du brauchst ja auch immer einen Kanister oder halt eben, du hast, glaube ich, einen Sack dabei gehabt, der halt irgendwie extra dick, extra irgendwie geschützt ist, damit Bären halt eben nicht ins Camp kommen oder halt an dein Essen gehen, ne?
Genau. Man hat, genau, es gibt unterschiedliche Systeme. Ich hatte eben diesen Sack, das ist aus einem so speziellen Material, dass der Bär da quasi nicht den aufmachen kann. Und das hat den Vorteil, dass man den nicht irgendwo oben mit einem System eben hochziehen, aufhängen muss, sondern dass man den einfach an einen Baum binden kann, der am besten nicht neben dem Zelt steht, sondern ein bisschen weiter entfernt, sodass, wenn da einer irgendwie neugierig ist und sich diesen Sack mal anguckt, der da aber eben nichts findet. Und das ist halt das Wichtige, dass die Bären niemals dazu kommen, den Mensch mit Essen zu verbinden, weil dann werden sie öfter kommen. Solange sie das nicht verstehen. A fat bear is a dead bear. Genau, solange sie das nicht verstehen, tun, also halten sie eigentlich generell erstmal Abstand. So, ja.
Ja, total wichtig. Du hast auch gerade Hygiene angesprochen. Wie lange hat es gedauert, bis du dich nicht mehr riechen konntest oder war es egal?
das dauert eigentlich eine Zeit. Ich habe auch das Gefühl, dass man da draußen nicht ganz so blöd riecht, wie wenn man das so in der hier in unserer Zivilisation macht. Irgendwie, weil man einfach die Gerüche, die um einen rum sind, sind halt auch alle irgendwie natürlich. Und ja, irgendwie finde ich das nicht so schlimm. Und also ich wasche mich eigentlich jeden Abend, zumindest die Füße. Das versuche ich immer, dass die mal einmal Wasser gesehen haben, auch weil sich das so schön anfühlt. Und sonst, ich glaube, mein Rekord waren 3 Wochen ohne Dusche. Aber es war okay.
Ich habe mal ein Gespräch hier geführt mit jemandem, ich glaube, die ist in PCT gewandert. Und der hat dann gesagt, das war dann schon immer sehr unangenehm, wenn du mal durch Zivilisation gekommen bist und dann irgendwie so ein Starbucks dich reingesetzt hast und eigentlich so diesen Starbucks mit deinem Odor gefüllt hast und dann irgendwie so in der Ecke saß und alle wussten, dass du da bist.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen komisch ist. Aber sobald man auf dem Trail ist, ist es nicht komisch. Da merkt man das nicht so. Ja.
Ja. Lass uns mal so ein bisschen über den Trail halt auch sprechen. Denn die Infrastruktur spielt ja schon auch so ein bisschen eine Rolle. Der Vorteil an dem Trail ist ja, dass er, wenn ich mich richtig erinnere, der führt ja durch keine Wüste oder so, ne? Das ist ja eigentlich immer, die Ostküste ist ja relativ grün und relativ feucht auch. Und entsprechend ist Wasser und Wasserquellen jetzt nicht das größte Problem, ne? Du hast halt andere Probleme.
Genau, ja, absolut. Also Wasser zum Trinken finden ist in der Regel kein Ding. Da braucht man auch nicht unfassbar viel vorher überlegen. Außer man ist jemand, den das sehr sehr stresst. Also es gibt Leute, die stresst es eben sehr, wenn sie immer eine Zeit kein Wasser haben. Die sind dann eigentlich in der Regel so, dass sie da öfter drauf gucken. Ich weiß, mich stresst das nicht, wenn ich dann auch mal ein paar Meilen gehe, ohne dass ich gerade kein Wasser mehr im Rucksack habe. Genau. Aber ja, das kann natürlich ganz anders sein. Also als ich in Colorado da war, da hatten wir auch mal Stretches, wo ich wusste, hier kommt jetzt lange nichts. Und da muss man ein bisschen besser vorher gucken. Hier ist noch ein Bach und dann kommt erstmal keiner. Und jetzt muss ich hier an dem Bach auch mal 4 Liter auffüllen. Genau, das Problem hat man da tatsächlich nicht. Das Problem hat man da vielleicht eher, dass es zu nass ist. Also, dass es halt einfach tagelang regnet.
Und dann weicht man halt eben komplett auf.
Dann weicht man auf, ja.
Es gibt halt eben keinen perfekten Weg. Ne? Ich glaube, so du, wenn du halt auf der anderen Seite bist, durch Wüste und das alles ist trocken, dann fluchst man wahrscheinlich, weil halt eben kein Wasser halt da ist. Und wenn man halt da wandert, ist es halt eben so, dass es einfach zu viel Wasser und dieses Nicht-Trocknen und das alles verfault und dann selbst vielleicht irgendwie auch so ein bisschen verfault. Und man da einfach
das
irgendwie
muss schon extrem werden. Also das macht man nicht.
Ich habe schon wirklich hier, also Geschichten gehört von Leuten, also wenn halt hier Oberhände, also und dass die Hände halt irgendwie nicht mehr trocken werden oder so, das ist halt für eine kurze Zeit okay, aber halt langfristig schon merkwürdig oder komisch und nervig.
Ja. Ja, das stimmt. Aber ja, man kommt damit klar. Also es ist jetzt, wie gesagt, nicht so schlimm, dass man irgendwie verfault.
Wie war dein typischer Tag auf dem Trail? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich bin aufgewacht, wenn ich aufgewacht bin. Irgendwann. Und
ist das meistens früh, ist das meistens spät?
Ich bin eher so ein Frühaufsteher. Genau, ja. Also eher früh.
Eher so sehr. Du hast es ja auch im Hochsommer gemacht, ne? Muss man ja auch dazu sagen, dass das ja auch nördliche Hemisphäre ist. Entsprechend geht die Sonne ja auch, weiß ich nicht, 5:30, 6 auf?
Ja, genau. Also ich würde sagen, ich bin immer so mit dem Sonnenaufgang oder mit dem ersten Licht so ein bisschen meistens aufgewacht. Und dann habe ich eigentlich meine Sachen zusammengepackt, was irgendwann sehr einfach wird, weil man einfach jeden Handgriff irgendwie kennt morgens. Und dann brauche ich ungefähr so eine halbe Stunde, bis ich meine Sachen zusammengepackt habe, mein Zelt zusammengerollt habe und quasi abfahrbereit bin. Dann frühstücke ich in der Regel kurz, je nachdem, wie warm es schon ist. Wenn es sehr kalt ist, dann frühstücke ich sehr kurz, weil dann sonst die Hände einfrieren. In der Regel gibt's Brot mit Erdnussbutter und wenn ich gerade in der Stadt war, gibt's auch noch eine Banane dabei. Das ist richtig geil.
Und der kleine Luxus, der kleine Trail-Luxus.
Ja. Genau. Ja, und dann marschiere ich los. Und dann marschiere ich, bis ich irgendwann denke, so, jetzt habe ich keine Lust mehr und jetzt mache ich mal eine Pause.
Und dann machst du auch, aber du machst auch zum Beispiel ein zweites Frühstück in der Regel.
Ja,
oder?
Genau. Ja, sehr wichtig, sehr wichtig. Das sind dann meine Haferflocken, die ich morgens dann eingeweicht habe. Wenn ich den Luxus habe, ein krasses Stadtkampf, gibt es noch einen Apfel rein, sonst halt so. Oder ich finde irgendwelche Beeren, die ich dann noch da rein schmeiße. Genau, da finde ich dann irgendwie ein schönes Plätzchen für, wo ich das dann essen kann, genießen kann, ein bisschen die Beine hochlegen kann vielleicht. Vielleicht mache ich ein Nickerchen, manchmal nicht, manchmal ja. Und wenn ich dann wieder Lust habe, gehe ich wieder weiter. Und dann gehe ich weiter.
Wie lange sind deine Tage so?
Ich glaube, ich habe insgesamt schon immer eine hohe Meilenanzahl. Ich glaube, ich komme meistens schon so über an die 20 oder auch mal über 20 Meilen.
Also für uns, die noch nicht so in dem Meilensystem 30, drin sind, fast 40 Kilometer.
Ja, schon. Also gut 30, knapp mal 40. Ja, komme ich schon meistens. Weil ich schon meistens so 10 Stunden irgendwie auf dem Bein bin, würde ich sagen. Ja.
Und abends ist das halt immer, du hast, also es ist ja auch total krass, du triffst ja wahnsinnig viele Leute, ne? Also sowas wie, ich kenne viele, den Begriff Trail Family fällt manchmal. Ist jetzt bei dir jetzt nicht so krass gewesen, aber du hast immer wieder Bekanntschaften gehabt, die dich auf dem Weg begleitet haben, mit denen du mal ein bisschen länger gelaufen bist. Du hast ja zum Beispiel auch am Anfang, also als du, war das 2018, ne, dein erster Trail, also den ersten Teil gelaufen bist, bist du ja mit einem Herren gelaufen, dessen Name mir gerade nicht einfällt, aber der ja am Anfang in seiner Hängematte geschlafen hat und am Ende halt eigentlich immer in deinem Zelt mitgeschlafen hat. Also ihr seid schon so eine Einheit geworden.
Ja, das war der Salty.
Genau.
Genau, ja, genau. Am ersten Mal, als ich da war, 2018, habe ich relativ schnell jemanden gefunden. Erst den Stogie hieß der. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, warum die Leute alle so einen komischen Namen haben. wir sind dann irgendwie oft an den Zelt, also wir haben oft an der gleichen Stelle dann irgendwie auch gezeltet, wo dann dieser Salty auch war und wir haben uns unterhalten und er war immer schneller als wir am Anfang und wir haben uns aber immer abends irgendwie wieder getroffen. Und das war total schön, dass wir da das uns so gefunden hatten und zusammengelaufen sind. Und das passiert immer mal wieder, dass man eben mal Leute findet, mit denen es irgendwie passt. Und mal läuft man dann wirklich lange zusammen, wie in diesem Fall, dass Salty und ich wirklich dann auch zu meinem Ende von meinen 40 Tagen dann auch zusammen geblieben sind. Und er, wie du schon sagtest, irgendwann in meinem Zelt gepennt hat, weil ihn seine Hängematte genervt hat. Aber es ist halt auch mal so, dass man einfach nur 2 Tage zusammen bleibt oder nur einen oder nur 1 Stunde oder nur 5 Minuten und dann wieder seine Wege geht. Und vielleicht trifft man sich nochmal und vielleicht nicht. Und das macht es auch total schön, dass es so, so eine Überraschung auch manchmal ist. Und manche Leute suchen das auch sehr. Die bleiben dann auch wirklich, die werden auch immer eine größere Gruppe, die bleiben auch wirklich da zusammen. Wie du sagst, das heißt dann Tramily, also deine Family auf dem Trail. Ich habe da beim zweiten Mal auch gar nicht so nachgesucht. Also ich war eigentlich sehr happy, dass ich so mein Ding gemacht habe und war trotzdem immer sehr happy, wenn ich zwischendurch auch mal jemanden getroffen habe. Und es ist nicht so, dass man ständig Leute trifft. Also man hat auch mal Tage, wo man sich selber irgendwie was erzählen muss, um eine menschliche Stimme zu hören. Aber natürlich um die Zeit, man ist ja so lange da, dass man natürlich im Endeffekt doch viele Leute trifft.
Ich glaube, 3000 Menschen starten den Appalachian Trail im Jahr und weniger als 25% beenden ihn auch. Aber es sind schon auch, es ist eine beachtliche Zahl. Also, und die meisten, also ich meine, man kann ihn theoretisch das ganze Jahr laufen, aber eigentlich konzentriert sich das halt eben schon auf wenige Monate.
Ja, genau. Die meisten, die so starten von unten, starten so im April.
Und desto südlicher, desto früher kannst du starten, weil halt die Temperaturen milder sind als im Norden, wo es halt eben, wie bei uns, halt eben noch sehr lange, sehr kalt und sehr viel Schnee halt eben auch liegt.
Genau. Also wenn du vom Norden, wenn du von oben startest, dann kannst du wirklich auch erst im Juli loslegen, weil Mount Katahdin, der eben das Ende ist, noch sehr verschneit ist um die Zeit. Und da muss man ein bisschen warten. Ja. Dafür hat man dann unten raus ein bisschen mehr Zeit.
Genau, deswegen kannst du dann halt, wenn du southbound unterwegs bist, halt eben bis halt wahrscheinlich irgendwie Oktober, November halt irgendwie unterwegs sein. Du hast gerade Salty angesprochen, beziehungsweise den Namen. Dein Name ist Pi, aber nicht der Kuchen, sondern die Zahl. Ihr habt alle, ihr heißt nicht so, wie ihr eigentlich heißt. Ihr habt alle irgendwelche Fantasienamen. Salty, weil er halt irgendwie nach 2 Tagen schon irgendwie die Salzkruste auf dem Shirt hatte und die auch nie weggegangen ist. Entweder man gibt sich den Namen selber, wie du ihn dir gegeben hast, beziehungsweise irgendwann mal in der Schule dein Mathelehrer ihn dir, glaube ich, gegeben hat, oder aber andere Wanderer geben einem den Namen. Und da kommen irgendwie die lustigsten Namen zusammen, oder?
Ja, also das ist einer meiner Lieblings-Customs, Gebräuche, irgendwie sagt man auf Deutsch, ja, auf dem Trail, dass man eben nicht seinen Namen hat, sondern irgendwas. Und ich habe zum Beispiel jemanden getroffen, die hieß Zucchini. Und die hieß Zucchini, die hatte sich auch selber auf dem Trail Zucchini genannt, aber wegen einer Geschichte, wo sie irgendwie, ich glaube, in Afrika war und auf einem Markt war und dort Zucchini finden wollte, also das Gemüse. Und dann Leute halt gefragt hat nach Zucchini und alle dachten, sie stellt sich vor, mit dem dass ihr Name wäre. Und also hieß sie dann für die Wochen, die sie da war, Zucchini. Und ist das auch nicht mehr losgeworden, genau. Und dann war das ihr Trailname, den sie sich gegeben hat. Hm. Ja, so Sachen, also jeder hat da irgendwie eine Story und wie du schon sagst, manchmal denkt man sich ihn selber aus, dem Salty haben wir den Namen irgendwann verpasst, der hieß anders am Anfang und dann haben wir irgendwann gesagt, nee, Salty, du musst Salty heißen, weil diese Ränder, das ist so auffällig. Und dann hieß er irgendwann so, genau.
Ja, ja, Short Shorts fällt mir gerade noch ein, Didgeridoo, ja. Also wirklich und total unterschiedlich.
Ja, ja, es gibt auch noch Puff Puff, die hieß dann irgendwann nur noch Puff, weil sie nur noch einen Puff dabei hatte, also so eine Downjacke.
Genau. Und aber warum ist das quasi eine Flucht für viele Leute, das ist ja eine alteingesessene Tradition irgendwie auf diesem Trails, dass man sich halt irgendwie andere Namen gibt und nicht seinen echten Namen nimmt, um halt. Du hast ja am Anfang des Buches geschrieben, so der Trail, der judged nicht. Also ich kann einfach sein, wer ich möchte und machen, was ich will. Ich glaube, der eine, es gab einen Tag, es ist irgendwie der Naked Trail Day, wo manche Leute nackt wandern und das ist einfach egal, selbst in den USA, die ja relativ prüde nach außen sind, man kann einfach sein, wer man will. Hat das damit auch zu tun, dass die Leute vor etwas in Anführungsstrichen flüchten, um sich wiederzufinden? Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, also wo das genau herkommt, weiß ich nicht. Und ich weiß nicht, ob es irgendwer weiß. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein erster Schritt ist, um irgendwie. Ja, sich vielleicht neu zu finden, weil ich glaube schon, dass es einige dort hinzieht, die das als Intention haben, die irgendwie, ja, denen das Leben irgendwie nicht so schön gespielt hat und die dann entscheiden, so das zu machen, um irgendwie wieder mal, ja, um wieder ein bisschen klarzukommen, um irgendwie Abstand zu gewinnen von ihrem alten Leben und dass das vielleicht ein erster kleiner Schritt sein kann, um davon irgendwie auch loszukommen. Das kann ich mir schon vorstellen. Absolut. Also ich finde es in erster Linie einfach nur witzig. Und ja.
Macht es das aber auch nicht auch ein bisschen schwer? Also jetzt fällt mir so im Nachhinein ein, wenn du zum Beispiel jemanden total Interessantes findest. Und du aber eigentlich, wenn er oder sie ist viel schneller oder du bist viel schneller und man verliert sich aus den Augen und in der nächsten Stadt legt man einen Pausentag ein und irgendwie sagt man, oh, das war aber so ein interessantes und ein inspirierendes Gespräch und vielleicht auch mehr, was auch immer. Aber, und dann weiß man ja gar nicht, wie die Person heißt.
Ja, das stimmt. wenn man sowas hat, dann kann man zwei Dinge vielleicht nutzen, um jemanden wiederzufinden. Entweder den Trailfunk, der ziemlich gut funktioniert, also dass man Leute fragt, hey, kennst du Didgeridoo? Hast du ihn gesehen? Weißt du, wo er ist? Entweder die einem entgegenkommen, manchmal aber auch die man dann überholt oder in die man hineinläuft, weil das funktioniert häufig sehr, sehr gut. Also Informationsaustausch, ja, läuft schnell auf dem Trail.
Ist das aber nicht auch sowas wie
mobile
wie,
Sachen?
Ja, aber ist das nicht auch so wie, wie heißt das Spiel? Blinde Kuh? Nee, Taube, wie heißt das denn? Ganz viele Leute geben etwas weiter und am Ende suchst du eigentlich nicht die Jiridu, sondern halt Dingo.
Ja, Stille Post heißt das Spiel.
Stille Post, das ist es.
Genau. Ja, natürlich, da können auch mal Fehlinformationen entstehen, aber ja, tendenziell fand ich das immer schon sehr akkurat. Auch so war, also auch Warnungen laufen da ja drüber, ne? Wenn es heißt, hier da und da ist eine blöde Stelle oder da und da gibt es doch kein Wasser oder auch Empfehlungen, da und da gibt es eine super Wasserquelle oder einen tollen Zeltplatz. Das läuft eigentlich schon recht akkurat. Doch. Aber die zweite Möglichkeit, um denjenigen zu finden, wäre den Trail-Logs zu folgen. Und zwar gibt es so, es gibt auf dem Trail häufiger mal solche kleinen, dreiseitig geschlossenen Shelter, nennt man die, die ja irgendwie unregelmäßig dort verteilt sind und bei denen man immer nachts auch mal Schutz suchen kann. Also vor allem, wenn es vielleicht auch mal tagelang regnet, hat man zumindest da mal einen Platz, entweder für die Nacht, wo man schlafen kann, im Trockenen, oder auch mal am Tag sich hinsetzen kann und trocken bleibt. Und in diesen Sheltern liegen immer noch so kleine Bücher, in denen man kleine Nachrichten hinterlassen kann. Und da schreibt man eben eigentlich immer, ach, was auch immer. Manchmal schreiben Leute da einen ganzen Roman, manchmal zeichnen Leute irgendwas, manchmal sind es irgendwelche witzigen Sachen, manchmal schreibt man auch nur, hey, Grüße gehen raus, und dann schreibt man seinen Namen darunter. Und so könnte man denjenigen auch nochmal finden oder zumindest verfolgen. Ja, aber ansonsten, ja, man weiß den richtigen Namen nicht.
Das ist interessant, weil ich meine, es ist ja auch so, dass man Leute vielleicht ein bisschen interessanter findet, wenn man halt eine Aktivität macht, die einen verbindet. Und ja, das ist ja auch so eine riesen Kontaktbörse, so ein Weg.
Ja, ich habe auch jemanden kennengelernt, die sind jetzt noch zusammen.
Ja, siehst du? Also, das stelle ich mir wirklich vor. Also ich kann mir wirklich vorstellen, ja, dass wenn man halt auf so einer extremen Reise ist und auch vielleicht sagt man, ey, das ist jetzt für mich und ich will ja gar niemanden kennenlernen, aber erst dann findet man erst recht jemanden und ist irgendwie super interessant. Du hast gerade die Logs genannt. Wie hast du unterschrieben? Hast du mit Buchstaben unterschrieben? Hast du mit dem Pi-Zeichen unterschrieben oder hast du mit 3,1, was ist das? 3,1426? Ja, irgendwie sowas.
Genau. Ich habe in der Regel mit dem Zeichen unterschrieben.
Ah, okay.
Ja, mit dem mathematischen Zeichen. Ja.
Der Appalachian Trail, der führt durch 14 Staaten, ne? Glaube ich. Mhm.
Ja.
Das ist ja schon auch wirklich viel. Und viele Erlebnisse. Und Erlebnisse, wir können ja darüber gar nicht alles sprechen hier im Podcast, aber es gibt so ein bisschen die Inspiration, vielleicht halt eben auch, was das Buch für dich war, ist vielleicht der Podcast für andere, who knows? Oder aber sie lesen dein Buch, was ich ja als Vorbereitung zu diesem Gespräch gelesen habe, was du im Nachhinein geschrieben hast. Aber bei diesen 14 Staaten und diesen vielen, vielen Kilometern und diesen vielen Erlebnissen, welche Abschnitte sind so deine persönlichen Favoriten gewesen und warum?
Oh.
Das ist eine unfaire Frage, weil ich werde auch mal gefragt, so, was ist dein Lieblingsland? Und ich reise so viel und ich sage immer so das Letzte. Aber es ist halt einfach so unglaublich schwer zu beantworten. Aber vielleicht kannst du es.
Ja, weil man immer das Gefühl hat, man vergisst was oder man...
Es ist auch ein bisschen unfair den anderen Abschnitten gegenüber, weil nur eine Nuance etwas besser gemacht hat. Aber dadurch sind die anderen ja nicht schlechter. Das will ich damit auch gar nicht meinen. Aber vielleicht gibt es ja irgendwelche, oder es ist noch nicht mal die... Doch, eigentlich möchte ich so landschaftlich unglaublich, also landschaftlich vielleicht, was dich so wahnsinnig begeistert hat. Und vielleicht gibt es ja auch, also es gibt mit Sicherheit, gibt es so Momente, die einfach in Erinnerung bleiben, die vielleicht nicht landschaftlich sind, sondern vielleicht menschlich.
Mhm. Ja, ich überlege gerade, welche Bilder mir da als erstes in den Kopf kommen. Und wie du schon sagst, man hat ja unterschiedliche Bewertungskategorien, was man als Bestes bezeichnet. Man kann ja als Bestes eben, ja, Landschaft, emotional und Begegnungen und ja, da gibt es echt unterschiedliche Kategorien. Vielleicht auch, dass man etwas überwunden hat, also irgendwie eine Emotion oder eine Problemlösung gefunden hat, das kann auch was sein. was man als Bestes bezeichnen würde.
Also ich kann mir vorstellen, zum Beispiel in einem Zelt zu sitzen, während halt ein Kojote in Rehkitz jagt und du da einfach nur da so sitzt und einfach so, so völlig, keine Ahnung, was es geht hier gerade ab von meinem Zelt. Das ist für mich so irgendwie, es ist vielleicht nicht der beste Moment, aber das ist für mich ein Moment, wo ich so denke so, Alter, das war ziemlich krass. Also da gibt's ja, da hast du ja einige, okay, ja, du hast ja einige, ja, solche Momente
voll
gut, gehabt.
Dass du das anfängst, ja, weil das war tatsächlich auch vom Tag her eigentlich einer der besten, weil der so schön geendet ist und dann morgens so verrückt gestartet ist. Ja, da war ich, das war so ein Tag, ich war in Vermont noch. Ja, ich war in Vermont und ich hatte irgendwie nicht so richtig viel Energie an dem Tag. Ich war irgendwie so ein bisschen, aber irgendwie wusste ich auch nicht, ach, Pause machen, dann habe ich irgendwie rumgesessen, das fand ich auch irgendwie doof. Also irgendwie war ich so ein bisschen, ich weiß nicht. Und dann bin ich irgendwie, auch da war ich, dann kam ich an so einem Parkplatz raus und mir kamen total viele Leute entgegen, die alle gut rochen und alle irgendwie schick angezogen waren. Und ich, da war ich auch wieder so, ach irgendwie, da fand ich es total schwierig. Da. Und dann bin ich von diesem Parkplatz wieder weiter und los und auf einmal kam mir jemand hinterher und rief, hey, bist du auf dem Trail unterwegs? Und ich so, ja. Und, ne? Und er so, ja, wir haben voll viel Obst im Auto, ob ich was möchte. Und ich war so, ja, Gott, ja. Und dann brachte der mich zu dem Auto und die hatten wirklich, also die hatten ein bisschen Obst im Auto, also die hatten diesen ganzen Kofferraum gefühlt voller Obst, die waren gerade auf dem Markt gewesen. Und er meinte, such dir alles aus, iss alles. Und dann habe ich mich da durch den ihre Obstsortiment gesnackt und währenddessen ein bisschen erzählt. Und das war total schön, weil ich, ja, da durfte ich irgendwie nochmal erzählen und merkte so, ach, das ist total Schönes, was ich hier mache. Und dass ich total happy bin, da zu sein und gar nicht tauschen will und hier mit schicken Klamotten zu irgendeinem Wasserfall 100 Meter spazieren möchte. Und und dann bin ich weiter und war immer noch total, war total happy von dieser Begegnung. Und dann bin ich noch jemandem begegnet an dem Tag. Papa Smurf hieß er. Und wechselte ein paar Worte mit ihm und dann sagte er, ich habe das Gefühl, ich möchte dir was sagen und pass mal auf, da hinten in dem 9 Meilen weiter, da ist jemand, der bietet sein Haus oder sein Grundstück an. Da kann man auf dem Grundstück, darf man zelten. Und es gibt auf jeden Fall irgendwas Warmes zu essen und noch ein Bierchen und irgendwie nette Gespräche, weil da noch ein paar andere Wanderer sind. Und dann habe ich gedacht, okay, cool, da habe ich heute Bock drauf. Ich brauchte irgendwie noch mal Leute. Ich brauchte so ein bisschen was out of the box. Und dann bin ich da eben noch hin. Und es war wirklich total der nette Abend. Wir waren irgendwie 3 Leute und wir haben uns unterhalten, wir haben Geschichten geteilt und ein Bier geteilt. Und dann bin ich in mein Zelt und morgens, ja, erstes Licht und irgendwas kreischt irgendwie völlig, keine Ahnung. Also machte ich mein Zelt auf und dann war da eben diese Szene, die du beschrieben hast, ein Kojote, kämpft gerade mit einem Rehkitz und wie dies dann ausging, das könnt ihr dann nachlesen. Das will ich jetzt nicht spoilern, aber ja, genau. Also so ganz viele unterschiedliche Teile, die irgendwie toll sind. Ja.
Aber du hast alles, ne? Du hast Menschen, du hast Natur, du hast Wildnis. Das ist halt schon ganz cool. Also du hast ja auch geschrieben, diese Einsamkeit der Seen, die Weite der Natur und die Farben der Gipfel. Also es ist einfach sehr einprägsam, ne? Mhm. Und vor allem, es ist halt, das finde ich ja auch so cool, ich habe jetzt nicht solche langen Wanderungen gemacht, ne? Also meine Wanderungen, die belaufen sich auf irgendwie 4 oder 5 Tage. Aber selbst da verändert sich die Natur. Jetzt stelle ich mir vor, wenn ich 3000 Kilometer auf einem Trail bin, dass sich die Natur halt wirklich sehr krass verändert. Und du durch viele Vegetationszonen läufst. Ich glaube, er ist ziemlich divers. Ich hatte irgendwo gelesen, 70 Säugetiere, 2000 Pflanzenarten, zahlreiche Vogelarten gibt es ja auch, hunderte Ökosysteme.
Und Pilze, viele. Nicht zu vergessen, Pilze.
Ja. Sehr gute oder schlechte Spezies. Ja. muss man auch sehr vorsichtig sein. Muss man eine eigene Kunde für haben.
Nein, ich habe sie nicht gegessen. Also das gebe ich zuerst. Ich habe sie jetzt nicht geerntet und gegessen. Aber da man ja so langsam ist, wenn man geht, ist man ja sehr langsam im Vergleich zu allem anderen. Und dadurch sieht man auch einfach sehr, sehr viel. Also man kann einfach sehr viel gucken. Und ja. Da sieht man die dollsten Dinger. Und Pilze sind zum Beispiel was ich völlig verrückt finde. Das, da gibt es irgendwie alle Formen und Farben. Und das ist sehr spannend zu beobachten, ja.
Ja. Wie waren deine, gab es Bärenerlebnisse? Also wie war das?
Ja, also ich glaube, dreimal habe ich einen Bär getroffen. Aber nie irgendwas, also ist nie irgendwas passiert. Einmal waren sie am Seitenrand und sind dann auch, als sie mich quasi gehört haben, auch direkt geflüchtet. Einer kam mir mal entgegen, also wirklich, das war so ein engerer Pfad und er lief in meine Richtung und er war dann aber auch, als er mich quasi dann bemerkte, ja, da, es gibt da nur Schwarzbären, es gibt die Großen da nicht. Genau, und der ist dann aber auch in die Bücher verschwunden. Und einmal hatten wir, da als ich mit Salty unterwegs war, da hatten wir tatsächlich eine Mama mit ihren zwei Kleinen, die wir gesehen haben, am Baum. Und da sind wir natürlich erstmal angehalten, weil die lagen, also war direkt neben dem Weg. Und wir sind angehalten und haben dann erstmal versucht, bei den Schwarzbären soll man sich halt bemerkbar machen, man soll laut sein. Aber die Mama hat das überhaupt nicht gestört. Die hat uns angeguckt und hat gedacht, ey, meine Kinder spielen hier, was wollt ihr? Ich hau doch jetzt hier nicht ab. So, also die war echt so, nein. Und ja, wir haben es noch ein bisschen versucht und nochmal irgendwie laut und die Stöcke zusammen und die hat sich keinen Meter bewegt. Und dann sind wir irgendwie außen, also sind so sehr weit irgendwie ins Gebüsch und sind dann da um sie herum gezirkelt. Immer mit dem Auge auf sie, ob sie jetzt uns irgendwie sich doch gestört fühlt für uns, aber das war alles in Ordnung. Mhm. Und dann ging das gut, weil also da wird man halt vorgewarnt, also wenn die irgendwie Kleine dabei haben, dass die dann auch schon mal richtig, dass sie die natürlich verteidigen. So. Mhm. Aber ja, unsere Mama war zum Glück sehr relaxed.
Black Bears sind ja auch also sehr gefährlich. Ne? Also es gibt ja, kennst du den Spruch, wie man bei Bären reagiert? Also Hörer erster Stunde haben ihn bei mir hier im Podcast schon mehrmals gehört. If it's brown, lay down. If it's black, fight back. If it's white, good night.
Ja. Ja, also die Weißen trifft man zum Glück nirgends.
Nee.
Nirgends in den USA auch. Genau, und ja, und die Kleinen, diese Schwarzen sind halt sehr neugierig, also ja. Die erkunden viel. Und
aber ich finde faszinierende Tiere. Ja. Ich liebe Bären. Also es ist halt, also für mich allgemein Tiere. Deswegen reizt mich sowas halt schon sehr, erstens in der Natur unterwegs zu sein und halt eben diesen majestätischen Herrschern des Waldes zu begegnen.
Ja. Ja, das stimmt.
Wie muss ich mir die Infrastruktur auf diesem Trail vorstellen, natürlich kann man da jetzt auch keine pauschale Antwort geben auf 3000 Kilometern, weil es sich sehr, sehr verändert. Es gibt Sektionen, die halt eben schlecht sind und Sektionen, die sehr gut sind und die dichter besiedelt sind und so weiter. Aber so grundsätzlich, Infrastruktur ist ja wichtig, weil man ja planen muss.
Ja, genau. Also wie du schon sagst, das ist unterschiedlich. Also gerade so in der Mitte hat man ein bisschen mehr Straßen vielleicht und Orte. Weiter oben wird es dann immer weniger. Grundsätzlich habe ich immer so für so eine Woche, vielleicht so 5 bis 8 Tage, habe ich in der Regel Essen dabei und versuche dann eben wieder aufzufüllen. Entweder weil man eben durch einen Ort kommt, das passiert aber nicht ganz so häufig. Häufiger kommt man vielleicht mal an der Straße und von der muss man dann trampen zum nächsten Ort und wieder zurücktrampen. so in dem Abstand etwa kann man sich das vorstellen. Also, ja.
Und ein richtiger Thru-Hiker, der lässt sich halt direkt an die gleiche Stelle wieder absetzen, ne? Damit er halt nicht irgendwas überspringt.
Ja, nicht einen Meter übersprungen hat. Ja, das sind dann die Puristen, nennt man die. das bin ich nicht. Also wenn ich auf der einen Straßenseite einsteige und auf der anderen Straßenseite aussteige, dann laufe ich nicht nochmal über die Straße. Aber das machen manche, ja. Aber jeder darf da seinen Weg finden.
Ja, ja. Aber ist ja auch, das ist eine Woche hast du dabei. Das ist natürlich auch ordentlich Gewicht, ne? Dass man halt mit sich schleppt, das ganze Essen. Ne?
Ja.
Am Anfang des Resupplies ist das so. Und dann freut man sich einerseits, wenn halt nach einer Woche der Rucksack wieder leer ist, aber dann weiß man so, bald ist er wieder richtig schwer.
Ja, genau. Also ja, er wird ja, das ist ja das Schöne, er wird leichter, genau. Und am Anfang isst man, glaube ich, auch ein bisschen mehr. Da ist man nicht so sparsam. Also ich zumindest. Und irgendwann merke ich dann so, ich muss doch noch 2 Tage haushalten mit dem Ganzen hier. Und dann muss man sich da manchmal ein bisschen zurückhalten. Es gibt das auch das Schöne, es gibt zwischendurch auch mal so Hostels auf dem Weg. Und da gibt's immer so eine Hikerbox und da legen Leute Sachen rein, die sie nicht mehr brauchen oder zu viel haben. Und da darf man sich dann auch immer Sachen rausnehmen, die man vielleicht noch braucht. Und das kann auch mal so eine Rettung sein, so eine Snack-Rettung, dass da irgendwie noch 2 Riegel drin liegen und man die dann findet und dadurch dann bis zum nächsten Ort sozusagen noch kommt.
Mhm. Ja. Hattest du irgendwelche so Guilty Pleasures, also irgendwas, was du halt so total vermisst hast von der modernen, zivilisierten Welt, wo du, weiß ich nicht. Ich meine, ich weiß, dass du zum Beispiel mal eine Einladung hattest auf eine Pizza und dann warst du so gestresst von Zivilisation und Menschen und Einkaufen, dass du abgelehnt hast. Also das kann es ja nicht gewesen sein, aber vielleicht gibt es irgendwas anderes.
Ja, genau. Tatsächlich gar nicht so krass. Ich weiß nur, als ich in Colorado damals war, auf dem Trail, da hatte ich das einmal ultra, da habe ich irgendwie tagelang von Nudeln mit Tomatensauce geträumt. Ja, jetzt auch nicht das Spektakuläre und auch nicht das, was ich sonst so ständig zu Hause esse. Aber ja, da habe ich tagelang von geträumt. Und dann weiß ich noch, ich kam in den Ort und habe mir so eine fette Portion Nudeln mit Tomatengemüsesoße gemacht. Ich bin danach völlig ins Foodkoma gefallen. Aber das war so ein Moment. Das war sehr witzig. Und ja, man träumt schon auch viel über Essen. Das stimmt schon. Aber oft ist es, also bei mir zumindest war es oft gar nicht so konkret, dass es das eine sein muss. Sondern wenn man dann irgendwas Gutes gefunden hat im Ort, dann war man damit glücklich. Mhm. Irgendwas
gekocht ist. Ist halt auch ein großer Teil des Lebens. Ne? Und ich meine, du verbrennst ja auch richtig viel Kalorien. Ne? Das musst du ja auch alles wieder aufnehmen. Ne? Also ist auch nicht so leicht.
Ich esse nirgendwo so oft so viel, so Nüsse und Trockenfrüchte und so Gedöns, was halt irgendwie hochkalorisch ist, also dicht kalorisch ist, was man eben mitschleppt, aber nicht durch das Mitschleppen gefühlt mehr Kalorien verbraucht, als es eigentlich ist.
Das ist halt eben das Nächste, ne? Dass man halt so viel Essen dabei hat, so viel extra Gewicht, dass man dann eigentlich auch viel mehr verbrennt und dass ja auch irgendwie so ein bisschen ein Teufelskreis ist. Irgendwann, also wie lange warst du unterwegs auf dem Trail?
Also 2022 75 Tage und dann eben 2018 40. Ja.
Und jetzt so nach dem, beim zweiten Mal, also du hast ja, als du ihn beendet hast, also was ist das für ein Gefühl gewesen, da oben anzukommen, diese Aussicht zu haben und zu wissen, gut, du weißt natürlich, da fehlen noch 500 Kilometer, aber so im Großen, also grundsätzlich hast du ja einfach es geschafft. Oder hast du wirklich nur an die 500 Kilometer gedacht, die du noch hattest? Also was ist dir da so durch den Kopf gegangen?
Nee, tatsächlich rückt dieses, also hatte ich so das Gefühl, dass das am Anfang viel präsenter war, das so irgendwie zu schaffen und ja auch anzukommen, und dass das immer weiter in den Hintergrund rutscht. Dass man immer weniger wirklich dann drüber nachdenkt, dass man da jetzt hin will und da ja ankommen will und alle Meilen schaffen will, das rutscht irgendwie immer weiter in den Hintergrund, und das ist immer mehr so ein, ja, so ein Tagesgucken, was kommt, und das so genießen, das, was man da eigentlich die ganze Zeit tut. Weil wenn ich mich von den 75 Tagen immer nur auf diesen letzten Tag gefreut habe, wo ich auf Mount Katahdin stehe, dann wäre das ganz schön trist. Oder ganz schön anstrengend, ganz schön mürbe. Und ich glaube, man vergisst sehr viele Tage eigentlich, wo man eigentlich genau hin will. Sondern man geht halt einfach weiter.
Mhm. Ja, ich glaube, es kommt immer darauf an, was für eine, also zum Beispiel, das ist ja eine sehr, sehr lange Aktivität, ne? Also da kann da ist der Weg das Ziel und nicht das Ziel das Ziel. Wenn du so eine kurze, sagen wir mal, eine kurze Wanderung machst von ein paar Tagen, dann hast du halt tatsächlich ein richtiges Ziel, was du halt vor Augen hast. Und darauf willst du hinaus, glaube ich. Ne? Ich glaube, da unterscheiden sich die zwei Dinge.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man... es ist ja auch nicht so, dass man das Ziel komplett vergisst oder dass es irgendwie nicht mehr wichtig ist. Also man weiß ja schon, in welche Richtung man die ganze Zeit marschiert. Aber irgendwie, dass das so das Präsenteste ist oder dass das am Ende unbedingt so das Highlight sein muss, das vielleicht. Also oft, wenn man dann losgeht, dann will man, dass das Ziel, das muss dann auch super besonders, und das ist dann das Highlight. Und was ist denn, wenn es das vielleicht gar nicht ist? Was ist denn, wenn man auf dem Weg ständig die anderen Highlights vergessen hat oder nicht gesehen hat, weil man sich so darauf konzentriert hat, dass man ja da und dahin will? Ich glaube, darauf will ich hinaus. Dass,
ja, ich meine, Prioritäten können sich ja einfach im Laufe eines Erlebnisses, eines Abenteuers ja auch einfach verändern. Ne? Dass man vielleicht startet mit dem Ziel vor Augen und dann merkt, dass es das gar nicht ist. Oder lass mich das anders fragen. Warst du euphorisch oder warst du traurig, als du fertig warst?
Oh. Als ich ganz fertig war oder als ich auf Mount Katahdin war?
Das ist eine gute Frage. Das ist vielleicht die Besonderheit an deiner Wanderung, dass du halt eben, als du fertig warst, halt eben nicht fertig warst.
Ja, ich hatte ja mehrere. Ich hatte ja mehrere Schlusspunkte sozusagen. Also es gab ja auch noch einen zweiten Schlusspunkt, als ich alle Meilen quasi gesehen habe. Also als ich da war, wo ich vorher aufgehört hatte, 2018, dann bin ich auch noch ein bisschen weiter. Also ich habe einen Teil doppelt gemacht, weil ich noch nicht aufhören wollte.
Also warst du eher traurig, also konntest du nicht loslassen.
Ja, oder traurig vielleicht gar nicht. Nein, ich war begeistert.
Oder so.
Und deswegen konnte ich nicht aufhören.
Ja, es gibt ja viele. Also ich weiß ja viele, dass so zum Beispiel Melli, die ist, die war hier zu Gast, die ist The Great Trails in Neuseeland gelaufen. Einmal von der Nordinsel bis zum, also vom nördlichsten Punkt bis zum südlichsten Punkt. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war sie halt total happy, dass es fertig war. Allerdings konnte sie aber auch nicht aufhören und ist danach weitergewandert. Also hat dann halt durchs Land noch irgendwelche anderen Wanderungen gemacht, weil erstens Kondition ist ja da und zweitens ist das halt auch irgendwie so Gewohnheit. Es ist ja auch einfach total komisch, wenn du jetzt irgendwie in dem zweiten Teil hast du ja so 70 Tage, jeden Tag deine Routine aufstehen, frühstücken, dein zweites Frühstück vorbereiten, weiterlaufen, das zweite Frühstück weiterlaufen, Menschen, Natur, lalala. Und wenn das dann irgendwann weg ist, fällt ja vielleicht auch irgendwie ein Teil deiner aktuellen Persönlichkeit vielleicht auch ein bisschen weg. Und man muss sich neu finden.
Dann muss man eine neue Aufgabe finden, ja.
Das ist halt, glaube ich, also
wenn man
ich stelle mir das.
Wenn man da nicht weit genug für ist, dann ist das vielleicht doof, ja.
Da fällt man halt von einem High, weil man hat es ja jetzt geschafft, in ein Loch. Könnte, weiß ich nicht.
Ja, das kann, auf jeden Fall kann das passieren, da, auf jeden Fall. Ja, man muss irgendwie sicher gehen, dass man sich auf eine neue Aufgabe auch freuen kann, vielleicht.
Und sich halt auch vielleicht dass ein bisschen drauf vorbereitet, ne? Dass man halt sich so im Kopf hat, man ja ein bisschen Zeit für, sich andere Dinge nimmt, um halt eben das aufzufangen. Also ja. Ich glaube wirklich, dass das ein kleines, aber relativ großes Problem für viele Leute sein kann. Weißt du, welchen Namen das hat?
Irgendwie die Post-Trail Blues oder sowas heißt es, glaube ich.
Macht Sinn.
Ja.
Interessant. Du hast am Anfang gesagt, es gab einen Roman, den du gelesen hast, der dich so ein bisschen inspiriert hast. Weißt du zufällig, welcher das war? War das Bill Bryson mit A Walk in the Woods? Okay, der ist ja auch sehr, 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 sehr bekanntes Buch, was halt quasi den AT so bekannt gemacht hat, ne? Mit deinen ganzen Anekdoten darüber.
Mittlerweile das ist schon ziemlich alt eigentlich mittlerweile, also.
Das Buch.
Ja.
Aber der hat ja wirklich sehr, sehr viele, sehr coole Bücher geschrieben. Aber ich finde, dass dein Buch sehr, sehr gut beschreibt, so deine ganze Gefühlslage und so deine ganzen Erlebnisse so sehr gut. Ich glaube, es sind, wie viele Seiten habe ich da jetzt gelesen? 160 oder so? 169? Ja. Und sehr, sehr spannend. Und auch das Gespräch fand ich jetzt echt total cool, da nochmal so ein bisschen einzutauchen und diese Geschichten auf eine andere Art und Weise nochmal zu hören.
Ja, sehr schön, das freut mich.
Also vielen, vielen Dank für deine Zeit heute Morgen. Wie geht's weiter? Hast du schon den nächsten Trail geplant oder würdest du ihn nochmal laufen?
Ja.
Ja?
Ja.
Okay, cool. Also, das spricht ja sofort, für den Trail.
Weil es gibt dann doch noch andere auf der Liste. Aber wenn mich jetzt jemand sagen würde, hier, geh, dann würde ich sofort wieder losgehen, ja.
Ja, okay. Hast du denn viele Leute teilen, also das ist ja das Coole, du hast ja den Trailfunk genannt und auf diesem Trailfunk wird ja, oder ich sage ja immer so, Leute, die viel reisen, die Bucketlist wird nicht kürzer, sondern länger, weil andere Leute halt einem von anderen Erlebnissen an anderen Orten erzählen und du hast ja bestimmt dann von dem einen oder anderen, der nicht den ersten Trail macht, gehört, oh, wenn dir das hier gefällt, dann musst du unbedingt den machen. Ist das passiert und wenn ja, welcher Trail ist am meisten gefallen?
Oh, welcher Trail am meisten gefallen ist, weiß ich nicht. Also ich glaube...
Oder welcher ist hängen geblieben, wo du sagst, den würde ich gerne machen.
Viele, die dort waren, haben auf jeden Fall vom PCT auch erzählt oder dass sie den auch gerne noch machen wollen. Ich gebe zu, der ist jetzt nicht der erste, der mich reizt, einfach nur, weil vielleicht zu viele Leute den machen wollen.
Pacific Crest Trail, glaube ich, heißt das, ne? PCT, Pacific Crest.
Genau, wo es auch den Film gibt. Mhm. Pacific Crest. Also in den USA, welcher mich am meisten reizt, ist der CDT, der Continental Divide Trail. Mhm. Der geht durch Montana und Wyoming und Colorado, mein Lieblingsstaat in den USA und New Mexico. Auch durch die Wüste unten, genau. Und ich glaube, der reizt mich am meisten. Ich weiß es, ich glaube, es wird es nicht nächstes Jahr. Ich glaube, nächstes Jahr werden es ein paar etwas kürzere, also so, ja, vielleicht so 1,5 Monate Wanderungen irgendwo in Europa. Nördliches Europa reizt mich gerade. Da schaue ich gerade ein bisschen. Und dann vielleicht danach das Jahr wieder die USA.
Ja. Sehr cool. Spannend. Okay, dann bin ich gespannt. Genau. Vielleicht bist du dann wieder zu Gast, wenn du das eine oder andere erlebt hast. Ich danke dir vielmals für heute. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, heute Morgen mit dir über den AT zu sprechen.
Ja, sehr schön. Mir auch. Ich freue mich immer, wenn ich darüber erzählen kann, weil es einfach so ein schönes Erlebnis war und ich immer, wenn ich davon erzähle, auch irgendwo wieder mit einem kleinen Teil wieder dort bin und das ist einfach immer ein schönes Gefühl.
Ja, vielleicht haben wir den einen oder anderen jetzt inspiriert, wie Bill Bryson dich inspiriert hat. Vielleicht hast du jetzt den anderen inspiriert. Wir haben dein Buch auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt und alles Gute, bis bald.
Ja, danke Sebastian, mach's gut.
Ja, das war's auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bis hierhin Und ich freue mich sehr auf deinen Kommentar, ob eine Weitwanderung wie diese oder eine andere für dich in Frage kommt. Und wenn ja, welche vielleicht sogar. Denn dann kann ich Ausschau halten und vielleicht den einen oder anderen Interviewpartner dafür finden. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über oder immer über eine Bewertung. Einen Daumen nach oben auf YouTube, einen Kommentar auf Spotify oder Apple Podcasts und natürlich, wenn du diese Folge teilst, denn das hilft diesen verschiedenen Algorithmen, die mittlerweile unser Leben so bestimmen. Und ich bin da nicht von befreit, beziehungsweise ich bin da mittendrin. Auf jeder Plattform hat ein Algorithmus irgendwas zu sagen. Und entsprechend würde es mich wahnsinnig freuen, wenn du dir ein paar Sekunden Zeit nimmst für die vielen Stunden, die wir hier investiert haben. Also danke dafür und wenn du magst und den Podcast noch nicht abonniert hast, dann lach das gerne. Einfach kurz abonnieren und nächste Woche Dienstag wieder einschalten, denn ab 4 Uhr morgens gibt es wieder eine spannende Folge. Und wenn das alles jetzt noch nicht genug sein sollte, dann weißt du vielleicht schon, dass wir auch einen täglichen Podcast haben. Jeden Werktag, montags bis freitags, ab und zu auch mal am Wochenende, aber eher selten, gibt es eine kurze 10-minütige Folge über unsere faszinierende Welt. Da lernst du jeden Tag was Neues. Hör gerne rein. Such dafür einfach auf der Plattform deiner Wahl Off the Path Daily. So, das war's von mir. Bis dann und viel Spaß.